Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag. Am Mikrofon begrüßt Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Unser Gast ist heute Dr. Daniel Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig. Guten Tag.
Guten Tag, grüß Sie.
Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Demokratieforschung. Ist es nun mal interessanter als noch vor einigen Jahren, als wir nicht wussten, dass sich Francis Fukuyama so fatal geirrt hat?
Ja, also das kann man schon so sagen. Also Fukuyama ist, also wenn man es grob betrachtet, ist Fukuyama tatsächlich ein Fall von einer Prognostik, die sich jetzt nicht zutreffend erwiesen hat. Das kommt aber in der Politikwissenschaft oft vor. Aber in der Tat, also es sieht überhaupt gar nicht danach aus, als würde die Demokratie das Ordnungsmodell sein, was sich weltweit immer weiter durchsetzen würde. Und es wäre sozusagen der Telos der Geschichte. Und danach würde es gar nichts mehr weitergehen, weil alle Menschen glücklich und paradiesisch leben. Sondern ganz im Gegenteil, wir sehen überall Tendenzen des, ja, wie wir das nennen, Democratic Backsliding. Also dass es irgendwie zurückgefahren wird in unterschiedlichen Ausprägungen, in unterschiedlichen Formen, je nachdem, in welchem Land wir uns da gerade befinden.
Sie leben und arbeiten seit vielen Jahren in Leipzig, im östlichen Teil Deutschlands. Glauben Sie, dass der Blick aus dieser Perspektive, aus der ostdeutschen Perspektive, ein anderer ist als vielleicht der Blick eines Münchner Wissenschaftlers?
Ja, Perspektiven ist nur eine Frage der persönlichen Einstellung. Aber nein, ich betrachte das eigentlich immer so, dass Deutschland ist ein sehr spezieller Fall. Wir waren geteilt, es waren zwei Staaten, die 1989 oder 1990 zueinander gefunden haben und sich wieder vereinigt haben oder überhaupt vereinigt haben. Was aber offensichtlich geblieben ist, und das sagen alle möglichen, auch neueren Studien, ist Ostdeutschland, das wird als Ostdeutschland bezeichnet, also was das Gebiet, was früher mal die Deutsche Demokratische Republik war, ist auf dem Gebiet, das in vielerlei Hinsicht anders funktioniert als die sogenannte alte Bundesrepublik. Und das hat was damit zu tun, dass wir, glaube ich, das hat natürlich was mit der Transformationsgeschichte zu tun und mit der Transformationserfahrung, aber auch einer Transformationsgeschichte und Erfahrung, die eher zu Mittelosteuropa gehört als zu Westeuropa. Ich glaube da, also wenn man zuspitzen will, die neuen Bundesländer oder Ostdeutschland ist eben Mittelosteuropa eher als Westeuropa. Das macht die Perspektive interessant, ja.
Es gibt jetzt in Deutschland eine sehr interessante, zum Teil auch sehr emotionale Diskussion über die Wiedervereinigung und das Modell der neuen Bundesrepublik. Wieso ist diese Debatte gerade jetzt entbrannt?
Die ist gar nicht so neu, glaube ich. Also wenn es vor allem um die Frage der ostdeutschen Identitäten geht, gibt es diese Diskussion vielleicht schon so ungefähr 10 Jahre, würde ich sagen. Ich kann das jetzt nicht genau eingrenzen, aber so in etwa. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist immer stärker geworden. Es gab schon vor ein paar Jahren Jana Hense und andere, die über die jungen ostdeutschen Menschen geschrieben haben und über deren Befindlichkeiten, wo man immer erwartet hätte, das ist die Generation, die immer im vereinten Deutschland aufgewachsen ist, das sind eben gesamtdeutsche Menschen. Und die haben aber gesagt, nee, ist keineswegs so, wir haben auch sowas wie eine ostdeutsche Identität. Das ging dann über verschiedene kleinere Sachen weiter, aber es ist nach der jüngsten Veröffentlichung vor 2-3 Jahren, ist die Debatte sehr stark angeheizt worden. Und das hat ein bisschen was, meistens passiert das ja so um Jahrestage rum und ich glaube, das war jetzt gerade 35 Jahre. Seit dem Mauerfall hatten wir dieses Jahr und das ist dann auch immer, solche Jahrestage sind auch immer ein bisschen Anlass, zurückzuschauen und mal zurückzudenken und zu reflektieren, was in dieser Zeit sich verändert hat. Das gilt auch für die deutsch-deutschen Beziehungen, um das mal sozusagen, geht aber auch bei anderen Phänomenen. Aber ich denke mal, das ist der Hauptgrund dafür, warum das jetzt gerade so eine interessante und auch sehr stark geführte Debatte ist.
Sie haben einige Veröffentlichungen erwähnt. Es gab ja unter anderem das Buch von Herrn Oschmann auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Buch von Sascha Kowalczuk, zwei Bücher mit einem völlig unterschiedlichen Ansatz. Auf der einen Seite werden die Ostdeutschen als Opfer der westdeutschen Kolonialisierung beinahe vorgestellt. Auf der anderen Seite meint Sascha Kowalczuk, die Ostdeutschen würden nicht viel mit der Freiheit anfangen können. Sind diese zwei Strömungen für die wichtigsten Diskussionen prägend?
Also bei den gemeinsamen ist, dass sie sehr stark polarisieren, glaube ich. Und das hat auch ein bisschen was mit der Intention zu tun, würde ich vermuten. Es ist immer ein bisschen schwierig, über die Intention zu spekulieren. Aber Oschmanns Buch ist natürlich ganz stark rezipiert worden, gerade weil er so eine starke These hat, also die Ostdeutschen als, wie Sie es gesagt haben, als Opfer der Kolonialisierung. Das ist ein bisschen zugespitzt. Aber genau diese Zielzuspitzung ist das, was auch Oschmann und andere Leute auch in der Debatte immer ganz stark gemacht haben. Und Kowalczuk dann eben von der anderen Seite, die genauso eine starke Polarisierung, was ein ganz neu ein bisschen herausfällt, so wie ich es verfolgt habe, ist die neueste Veröffentlichung von Steffen Mau, einem Soziologen, der das sehr viel differenzierter macht. Der vertritt die Position, ja, Ostdeutschland ist anders und es wird es auch immer bleiben und es hat verschiedene Gründe, ohne sich aber da so stark festzulegen, dass es also so eine monokausale Erklärung wäre, was den geschichtlichen Verlauf oder irgendwelche Schuld oder irgendwelche Fähigkeiten und Unfähigkeiten von Kollektiven angeht. Das wäre wahrscheinlich so eine eher mittlere Position, eine etwas differenziertere Position. Deswegen wird die in den Feuilletons auch jetzt ganz gerne gelesen, aber sie taucht natürlich in der Öffentlichkeit nicht so stark auf.
Und teilen Sie als Ostdeutscher die Ansicht, dass Ostdeutschland in der Tat ein bisschen anders ist?
Anders, ja, das habe ich ja schon versucht zu sagen, das glaube ich, das denke ich auch. Ja. Ich habe jetzt nicht eine eigene Untersuchung dazu gemacht, aber ich beobachte natürlich sehr genau auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive oder Interesse heraus, wie sich die Dinge entwickeln. Wir sehen natürlich Andersartigkeiten, wir sehen soziostrukturelle Merkmale. Wir sehen ganz klar, dass die demografische Entwicklung sehr viel stärker zu Ungunsten oder sehr ungünstiger verläuft als anderswo in der Bundesrepublik. Die Lebensverhältnisse sind, wenn man Ostdeutschland als ein Ding betrachtet und Westdeutschland als das andere, sind die Lebensverhältnisse unterscheiden sich immer noch sehr stark. Es wird zum Beispiel lange nicht so viel vererbt wie in Westdeutschland. Das hat eine große Auswirkung auf die finanziellen Ressourcen, die zukünftigen Generationen zur Verfügung stehen. Aber wenn man da ein bisschen differenzierter reinguckt, sieht man natürlich auch innerhalb der jeweiligen Teilkollektive, also Ostdeutschland, Westdeutschland, schon auch sehr starke Unterschiede. Also ein beliebiges Dorf in Mecklenburg-Vorpommern ist natürlich nochmal was anderes als Leipzig oder Dresden. Und wir wissen auch, dass es auch Städte wie Gelsenkirchen gibt oder so, denen Armut zum Beispiel auch ein großes Problem ist. Wir sehen also, die sozioökonomischen Voraussetzungen sind in Ostdeutschland anders als im großen Teil Westdeutschlands. Man sieht es aber auch, und das ist das, was jetzt aus demokratietheoretischer Perspektive natürlich nochmal besonders interessant ist, dass die Wahlergebnisse sich unterscheiden. Bisher jedenfalls all die Jahre, all die Zeit, also wir haben immer gedacht, so irgendwann würde sich das mal ein bisschen nivellieren, ja, also man würde nicht mehr so anfällig sein, vielleicht für bestimmte extreme Positionen. Am Anfang war das ja immer die PDS oder die Linke, die in Ostdeutschland immer gewählt wurde, in Westdeutschland nicht oder kaum. Die geht jetzt immer weiter runter, also das spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle und dafür andere, also vor allem Parteien am rechten Rand. Lange Zeit war das die NPD, jetzt die AfD, die offensichtlich sehr großen Zulauf und viel größeren Zulauf findet. Und das hat auch nach meiner Beobachtung etwas zu tun mit der politischen Kultur. Und ich würde die Hypothese, ich habe das, wie gesagt, das müsste man mal ein bisschen genauer erforschen, aber eine politische Kultur scheint mir sehr stark auch getragen zu sein durch sowas wie eine, im besten Sinne wie eine Zivilgesellschaft, die ganz lokal wirkt. Wenn wir so eine lokal wirkende Zivilgesellschaft nicht haben, jedenfalls nicht die vom demokratischen Geist beseelt ist, dann kippen auf solchen Dörfern und ländlichen Regionen vor allem, kippen dann die Stimmung um. Das liest man jetzt allenthalben. Wir hören es auch von Studierenden von uns übrigens, die eben aus ländlichen Regionen Sachsen zum Beispiel kommen. Da gibt es schon eine politische Kultur, natürlich, aber sie wird sehr stark dominiert von extremen Positionen oder von Positionen, die wir in der Stadt zum Beispiel als extrem bezeichnen würden. Das spielt eine ganz große Rolle. Das ist so eine Art, ja, wie so ein Kipppunkt. Und das ist im Moment noch ein sehr stark ostdeutsches Spezifikum.
Es ist schon interessant, dass man in ungefähr 40 Jahren einen neuen Menschen formen kann, der dann nach weiteren 35 Jahren doch anders funktioniert als sein Nachbar aus einem anderen Teil des Landes, aus dem Westen.
Das ist sehr interessant, ja. Ich meine, eigene Biografie, also ich war 15 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist oder gefällt wurde. Und genau, und sehr viele meiner Generation sind jetzt also auch, die damals noch sehr jung waren, die sind noch nicht mal richtig politisch sozialisiert worden in der DDR. Und sind jetzt zwischen 40 und 50, tragen sehr viel von der Mentalität in sich, die man als ostdeutsche Mentalität, wenn man so will, bezeichnen möchte. Das heißt, wir haben es auch mit Sozialisationseffekten zu tun. Also es ist nicht der Mensch, der 40 Jahre lang geformt wurde, sondern das überträgt sich immer weiter von Generation zu Generation. Es liegt ja nicht nur an den Menschen selbst, sondern es liegt auch an den Bedingungen, in denen die Menschen leben. Und das unterscheidet sich manchmal.
Sie haben die Wahlen angesprochen und die Wahlergebnisse. Die Alternative für Deutschland und Bund Sarah Wagenknecht haben sehr gute Ergebnisse erzielt. Was geben, was versprechen diese Parteien, diese Gruppierungen den Menschen in Ostdeutschland, was diese Menschen von den etablierten Parteien nicht versprochen bekommen?
Das Bündnis Sarah Wagenknecht scheint mir auch eine Spezialität zu sein. Und ich bin mir jetzt nicht mal so sicher, ob das eine ostdeutsche Spezialität ist als Bündnis, als Parteigründung. Aber das ist jetzt eine andere Diskussion vielleicht. Ich glaube, was die Popularität gerade ausmacht, ist dieses Versprechen oder diese konsequente Haltung, den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen oder zu müssen oder wie auch immer. Also das ist ja die starke Forderung von Sarah Wagenknecht, dass wir irgendwie ein Appeasement mit Putin machen müssten, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das hört man in allen Teilen, ich bin ja auch in meiner Familie oder in irgendwelchen größeren Zusammenhängen unterwegs und höre das auch, was die Menschen sagen. Das ist das, was ganz viele Menschen, das weiß ich nicht, ob das in Ostdeutschland, Westdeutschland auch so ist, aber in Ostdeutschland oder in der Umgebung hier hört man das sehr viel, dass die Menschen Angst haben vor diesem Krieg, natürlich. Sie haben aber auch erstaunlich wenig Verständnis dafür, dass wir sehr stark die Ukraine unterstützen, auch mit Waffen unterstützen, um der Ukraine zu helfen, die Aggression von Putin abzuwehren. Sehr viele Menschen denken, es wäre Zeit, es wäre spätestens jetzt mal Zeit, zu einem Waffenstillstand zu kommen und zu einer Einigung mit Putin auch zu Lasten der Ukraine. Das scheint mir so zu, also das scheint eine sehr verbreitete Meinung zu sein. Und das ist das, womit Sarah Wagenknecht und ihr Bündnis sehr stark anknüpfen. Und genau deshalb, weil das der Hauptpunkt ist, haben die auch in den Koalitionsverhandlungen in den drei Ländern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, diese Karte so stark gemacht, obwohl sie mit der Landespolitik überhaupt gar nichts zu tun hat. Also die Fragen von Außenpolitik sind keine Landesfragen, Fragen der Landespolitik, sondern es ist bundespolitische Kompetenz. Aber es war ganz wichtig für Wagenknecht und ihre Leute, da den Punkt so stark zu machen. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Das ist noch ein bisschen anders als bei der AfD, aber das ist, genau, also Sarah Wagenknecht-Ding ist das mit dem Frieden. Frieden schreiben sich alle Parteien irgendwie auf die Plakate, auf die Wahlplakate, aber so gesinnungsethisch geradezu macht es vor allem Wagenknecht.
Und das ist ein faszinierendes Phänomen, weil sie gar keine politischen Mittel dazu hat, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Und dennoch verspricht sie Frieden und viele Menschen schenken ihr Glauben. Wie ist das zu erklären?
Ja.
Ist das schon magisches Denken?
Naja, Moment, ich muss kurz überlegen dazu. Das eine, also gut, es gibt vielleicht eine wohlwollende Interpretation, nicht so wohlwollende Interpretation. Die wohlwollende wäre, zumindest der Ostdeutschen, die haben durchschaut, dass Politik manchmal so funktioniert, dass man bestimmte extreme Parteien wählen muss oder radikale Parteien wählen muss, um so einen Druck auf etablierte Parteien auszuüben, dass sie deren Positionen übernehmen. Und damit könnte man, ohne dass die Partei selber vielleicht sogar an der Macht ist, etwas verändern in der Bundespolitik zum Beispiel. Das wäre die wohlwollende Interpretation. Als Politikwissenschaftler würde ich sagen, das kann man tatsächlich beobachten. Aber die nicht so wohlwollende ist eigentlich die, dass viele Menschen nicht so besonders viel Ahnung haben vom politischen System. Wie sowas wie Kompetenzen und Zuständigkeiten, ob ein Land überhaupt dafür zuständig ist, das vielleicht gar, dass es die gar nicht interessiert, weil sie nicht so genau verstehen, was eigentlich Länderkompetenzen sind und Bundeskompetenzen und was Politikverflechtung ist und sowas alles. Wir wissen, wir selber haben hier am Institut auch einen Lehrstuhl für politische Bildung und das ist, wir machen auch eine Lehramtsausbildung. Das heißt, wir bilden Lehrerinnen und Lehrer aus für Gemeinschaftskunde heißt das in Sachsen, also ein Fach, das den Schülerinnen und Schülern beibringt, wie Politik funktioniert und wie das politische System aufgebaut ist. Solche Sachen, die können nur sehr, sehr langsam greifen und trotzdem vergessen natürlich ganz viele, wie sowas funktioniert. Ich glaube, also viele Leute wissen nicht ganz genau, wie es funktioniert. Sie sehen nur eine bestimmte Position und dann fragen sie sich, ob sie sich mit dieser Position identifizieren können. Und viele Leute, das ist jetzt in Ost- und Westköln überall gleich, viele Leute identifizieren sich eher affektiv mit Politik und politischen Positionen. Das heißt, denken nicht rational darüber nach, sondern sagen, ich habe so eine Angst vor dem Krieg und ich will, dass dieser Krieg aufhört, um welchen Preis auch immer, ich will, dass dieser Krieg aufhört und dass wir nicht immer mehr Waffen dahin schicken und wir dann nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben, wie auch immer. Das ist so diese Vorstellung, die Idee, die die Leute haben und das sind sehr stark mit Emotionen verknüpft. Und ich glaube, das ist sehr häufig eine Grundlage für Wahlentscheidungen.
Der Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die möglichen Lösungen des Konflikts unterscheiden sehr stark Polen von Deutschland. Glauben Sie, dass Sie auch die beidseitigen Kontakte beeinträchtigen, diese Unterschiede?
Ja, also das sieht man ja jetzt gerade sehr. Also das wahrscheinlich wissen Sie es sogar besser als ich. Aber also ich sehe das mit großer Sorge. Ich sehe mit großer Sorge, dass in der polnischen Öffentlichkeit, also wenn ich sie wahrnehme, die Angst vor Putin sehr viel größer ist, als sie in Ostdeutschland oder in Deutschland überhaupt ist. Und dass die deutsche Politik auch durch Einflüsse oder durch Druck, wie Bündnis Sahra Wagenknecht, aber auch von der AfD, die hatte ähnliche Position in dem Fall, dass die deutsche Regierungspolitik dann auch in der neuen Bundesregierung, die wir nach dem Februar haben werden, sehr viel zurückhaltender ist, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Und das wird in Polen, wenn ich das richtig sehe, auch mit Sorge gesehen, oder in großen Teilen Polens jedenfalls auch mit großer Sorge gesehen. Ich finde, dass die deutsch-polnischen Beziehungen ohnehin das Potenzial haben, sehr viel stärker ausgebaut zu werden, auch in kultureller und zivilgesellschaftlicher und so weiter Hinsicht, in Bildungshinsicht und so weiter. Und dass aber solche unterschiedlichen Auffassungen in der öffentlichen Meinung, in sondern schwerwiegende Fragen wie dem Krieg in der Ukraine oder gegen die Ukraine, dass das uns immer weiter zurückwirft, auch in den deutsch-polnischen Beziehungen. Das ist ein großes Problem, weil die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen für Europa, denke ich, so wichtig sind wie die zwischen Deutschland und Frankreich langfristig gesehen.
Wenn man aber sieht, dass der Bundeskanzler mit Putin telefoniert, dann bekommt man in Polen Angst. Wie sehen Sie solche Gesten? Das ist der Mann, der uns den Frieden bringen wird?
Dass das in Polen Angst verursacht, kann ich verstehen. Das ist als Nachwirkung der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ich bin mir nicht so ganz sicher, warum Olaf Scholz dieses Telefonat gemacht hat. Das ist ganz sicher eine politische Inszenierung gewesen, die nach innen wirken soll. Sie ist nicht instrumentell in dem Sinne, dass sich irgendjemand davon verspricht, dass Putin aufhört, die Ukraine zu beschießen, nur weil die beiden telefonieren. Sondern das ist ein Signal nach innen gerichtet, dass, ja, das ist die Idee, dass man, der Wahlkampf hatte da schon begonnen, dass man solche Parteien wie Bündnis Sahra Wagenknecht oder AfD klein halten könnte, indem man irgend so eine Art Appeasement macht oder auf die Besorgungsängste der Leute zugeht. Also der deutsche Bundeskanzler, auch in seiner Funktion als SPD-Bundeskanzler, hat da wahrscheinlich sehr stark auf die Befindlichkeiten und Ängste von deutschen Wählerinnen und Wählern genommen, als auf die Sorgen unserer polnischen und auch der Nachbarn in anderen Ländern, zum Beispiel im Baltikum. Ich sehe das sehr kritisch, sagen wir es mal so.
Und haben Sie das Gefühl, dass Olaf Scholz ein Politiker ist, der den Osten versteht? Hier meine ich nicht nur Ostdeutschland, sondern den Osten Europas, Polen, Litauen, die Ukraine.
Das ist etwas schwer zu sagen aus meiner Position heraus. Wenn wir uns die Politik der Regierung Scholz ansehen, die Außenpolitik, ja, darum geht es ja vor allem, Außenpolitik, aber auch Europapolitik, dann sehe ich jetzt nicht eine besondere Betonung oder besondere Sorge oder besondere Zuwendung für die Beziehungen Richtung Osteuropa oder Mittelosteuropa, Polen ist ja eher Mittelosteuropa, Jedenfalls nicht so stark, wie ich es immer hoffe, dass es mal sich entwickelt. Ich hatte schon mal den Vergleich gemacht. Also ich finde, die deutsch-französischen Beziehungen sind sehr wichtig. In deutsch-französischen Beziehungen hapert es jetzt gerade auch auf Regierungsebene. Aber wir sehen bei den deutsch-französischen Beziehungen, die natürlich schon viel, viel länger gewachsen sind in der Form, sehen wir das unterhalb der offiziellen Politik, der Außenpolitik, ist ganz viel gewachsen ist, worauf sowas immer aufbauen kann. Also Städtepartnerschaften, Schüleraustausch, Erasmus-Austausch, alles das, grenzüberschreitender Verkehr und solche Sachen, das haben wir alles nicht. Und ich sehe zu wenig Engagement dieser Bundesregierung, aber auch schon der Regierung Merkel davor, der Regierungen Merkel davor, daran zu arbeiten, dass wir Richtung Osteuropa und Mittelosteuropa, also die Beziehungen verbessern, weil es sehr wichtig ist, damit nicht in europäischen Ländern der Eindruck entsteht, dass EU-Europa irgendwie Politik an und Entwicklung und so weiter und auch Außenpolitik an den Nachbarn vorbei macht.
Mal sehen, wie es weitergeht im März. Eine Frage noch zum Schluss, und zwar, Sie haben die Moskau-Affinität der AfD und BSW erwähnt. Wieso stört diese so viele Wähler in Ostdeutschland nicht? Die kennen doch den Ruski Mir. Sie wissen doch, was russische Diktatur bedeuten kann.
Ja, das frage ich mich auch. Also es ist mir ehrlich gesagt etwas rätselhaft. Ich bin in meiner Kindheit, ich bin also in der DDR aufgewachsen. Ich weiß auch, was russische oder sowjetische Besatzung heißt, es war aber für mich keine negative Erfahrung. Genau, vielleicht liegt es auch einfach daran. Also für viele Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind und dort ihre Kindheit verlebt haben, die haben gar keine negativen Erfahrungen mit sowjetischer Besatzung gehabt. In Polen war das sicher etwas anders und in der Tschechischen Republik und so. Und alles andere, was darüber hinausgeht, also was über die persönlichen Erfahrungen hinausgeht, das ist wahrscheinlich, ist offensichtlich ein wenig in Vergessenheit geraten, ist vielleicht zu abstrakt oder sowas. Also ich bin natürlich dafür, dass wir auch mit Russland kultureller Austausch, kulturellen und wissenschaftlicher Austausch und dergleichen mehr pflegen, weil es auch wichtig ist, die russische Zivilgesellschaft zu stärken, so wie ich das jetzt schon öfter in anderen Zusammenhängen gesagt habe. Aber dass Wladimir Putin als irgendwie ein kleineres Übel gilt oder als etwas, als ein Mensch, mit dem man ein Appeasement betreiben muss. Warum das so viele Ostdeutsche für richtig halten oder diese Ansicht vertreten, kann ich ehrlich gesagt nicht erklären. Das scheint so etwas wie eine Geschichtsvergessenheit zu sein.
Sie haben die eventuellen schlechten Erfahrungen in Russland erwähnt, aber nehmen wir die Stasi. Das war doch nichts anderes als eine Verlängerung des sowjetischen Denkens. Sieht man diese Beziehung nicht?
Auch ganz richtig. Vielleicht sollte man sich zum Verständnis nochmal die Geschichte der Partei Die Linke anschauen. Die Linke war Staatspartei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die Staatspartei war in der DDR. Die hat sich ja nach 1989 nicht aufgelöst, sondern ist zunächst als PDS, Partei des Demokratischen Sozialismus, und dann später als Die Linke, hatte immer Fortbestand und hat in Ostdeutschland gute Wahlergebnisse eingefahren, ist immer im Bundestag vertreten gewesen. Dank ostdeutscher Wahlergebnisse ist in den ostdeutschen Ländern immer stark gewesen. Das hat die Leute offensichtlich nicht gestört, dass das genau diese Partei war, die für Stacheldraht, Mauer, Schießbefehl, Stasi und alles andere, also viele andere Repressalien und Probleme und wirtschaftlichen Niedergang und so weiter verantwortlich war, also die das als Partei zu verantworten hatte. Das hat so viele in Ostdeutschland nicht gestört. Und das, man mag das manchmal vielleicht als Trotzreaktion interpretieren. Das ist ein bisschen schwierig, weil es eine psychologische Annahme ist, aber offensichtlich vergessen die Menschen das zu schnell. Oder sie befürchten einfach nicht, dass das nochmal wiederkommt, also dass die Geschichte sich in irgendeiner Form wiederholen könnte. Exakt wiederholt sie sich eh nie, aber also ich weiß es nicht genau, aber irgendwie sind solche Erfahrungen, die Leute tatsächlich gemacht haben, die müssen ziemlich schnell irgendwie vergessen worden sein. Bei vielen, nicht bei allen, das ist ganz klar, aber bei vielen doch.
Und mit einem Satz zum Schluss, wie geht es weiter im Februar, im März in der Bundesrepublik?
Wir haben ja vor am Anfang über Fukuyama gesprochen und seine Fehlprognose. Deswegen halte ich mich immer vorsichtig damit zurück. Aber gut, wie es jetzt im Moment aussieht, danach kann man ja nur gehen. Erwarte ich erstmal, dass wir eine CDU-CSU-geführte Bundesregierung haben werden nach dem Februar. Was das bedeutet für die deutsch-polnischen Beziehungen, die werden wahrscheinlich sehr viel stärker sich so forciert werden als bisher, vermutlich, leider. Aber für den Umgang mit der Ukraine, da sind, glaube ich, noch ein paar andere, das ist nicht nur der 23. Februar, sondern es sind noch ein paar andere weltpolitische Entwicklungen sehr entscheidend, zum Beispiel die Politik der amerikanischen Administration ab im Januar unter Trump und deren Willen, die NATO und die EU zu unterstützen und die Ukraine zu unterstützen. Davon wird sehr viel abhängen, wie es sich in dem Krieg in der Ukraine weiterentwickelt. Und das ist jetzt im Moment sehr vage. Ja, vielleicht so viel.
Wie es scheint, sind in dieser Sache momentan die Amerikaner am Zug.
Das scheinen wir ein bisschen auch so, ja.
Dr. Daniel Schmidt, Institut für Politikwissenschaft, Universität Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Das waren die Themen der Woche. Das Gespräch finden Sie auch zum Nachhören unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla. Tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.